Guten Morgen zusammen. Vielen Dank für die Einladung, für die Begrüßung. Vielen Dank für die schöne Musik, die schönen Lieder. Ja, ich werde heute nicht unbedingt schwerpunktmäßig auf das Thema Israel eingehen, aber ich möchte gerne über Josef sprechen. Der hat ja auch sehr viel mit Israel zu tun, mit der Geschichte des Volkes Israel. Josef, 13 Kapitel, allein im ersten Mosebuch über ihn, kann man natürlich nicht alles dazu sagen. Ich möchte einige Dinge weitergeben, die mich immer wieder beschäftigen, wenn ich an das Leben Josefs denke. Ja, werde ich gut verstanden. Ja, die Technik scheint irgendwie noch ein bisschen zu sortieren. Der Josef, jetzt bin ich ein bisschen leiser geworden. Der Josef, ja, muss ich noch viele Vorbemerkungen machen, bis alles stimmt, aber ich fange jetzt einfach mal an. Der Josef, ja, wenn man heutzutage über einen Menschen spricht, über einen Menschen nachdenkt, dann ist es ja oft üblich, dass man sich mit der sogenannten Herkunftsfamilie beschäftigt. Der Josef im Alten Testament, aus welcher Familie kommt er denn? Sein Vater war der Jakob und das war ja nicht irgendwer. Jakob, einer der Stammväter Israels. Selbst Jesus im Neuen Testament, er definiert den Glauben an den lebendigen Gott als den Glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Also einer der ganz Großen. Ja, wenn man es versuchen würde, auf die heutige Zeit zu übertragen, würde man sagen, das war ja so ganz oberste evangelikale Prominenz. Vielleicht, wer fällt uns da ein? Vielleicht, es gibt ja immer so berühmte Leute wie, ja, weiß ich, wie Ulrich Pazani oder irgend so ein oder aus der Geschichte des Baptismus der Onken oder so jemand. Ja, aber selbst die würden nicht heranreichen an diesen Stammvater Israels, Jakob, der Vater Josefs. Was war das für eine Familie? Wenn die heute leben würden und die Nachbarn würden mitkriegen, was bei denen so läuft, vielleicht würden die sagen, da schau her, bei den Frommen geht es auch nicht besser zu als bei den anderen. Vielleicht würden die sogar sagen, da schau her, bei den Frommen geht es schlimmer zu als bei den anderen. Kennt ihr solche Vorwürfe? Scheinbar nicht, ne? Gut, okay, ja. Was macht das mit uns, wenn wir sowas hören? Na, gefällt uns natürlich nicht, gefällt niemand. Es ist nichts spezifisch Christliches, dass Menschen gut dastehen möchten, dass Menschen alles richtig machen möchten, dass Menschen beeindruckend dastehen möchten. Natürlich kommt es bei allen Menschen, die irgendwelche Werte vertreten oder vorgeben, nach irgendwelchen Werten zu leben, seien es Christen, seien es andere Überzeugungen, seien es irgendwelche Politiker, irgendwelcher Couleur, ja, denen ist es dann schon wichtig, wie kommt das rüber. Und bei uns ist es ja oft so, dass wir dann ja auch das gute Anliegen haben, dass wir sagen, ja, wir möchten schon auch so leben, wie es Gott entspricht, damit es einladend wirkt und dann betrübt es natürlich, wenn das nicht der Fall ist. Ja, aber wenn wir diesen Vorwurf nie hören möchten, dann müssten Christen ja immer alles am besten wissen und können, dürften ja keinen Fehler machen. Ist das realistisch? So werden in der Bibel die Menschen Gottes nie beschrieben, sondern sie werden beschrieben als Menschen, die ihre Fehler und Schwächen haben, die ihre Versäumnisse haben, ihre Pleiten, Pech und Pannen. Selbst Jesus sagt ja mal, die Kinder dieser Welt sind oft klüger als die Kinder des Lichts. Damit sagt er ja indirekt auch, es gibt da auch andere, die nicht nach Gott fragen, die wissen und machen vieles auch sehr gut und richtig. Ich denke, es ist oft auch eine gewisse Ausrede von Menschen, die nicht glauben wollen, zu sagen, schaut her, bei denen geht's auch nicht besser, bei denen geht's auch nicht besser zu. Und vielleicht, wenn wir diesen Vorwurf zu sehr in uns hören, Vielleicht schaut da auch ein bisschen das Gesetz durchs Schlüsselloch in unser Haus hinein. Das Gesetz, das sagt, du musst alles richtig machen, sonst ist Gott nicht mit dir zufrieden. Du musst alle Gebote halten, sonst hat Gott dich nicht lieb. Du musst vorbildlich leben, sonst nimmt dir ja keiner ab, dass du Jesus lieb hast. Die Gnade zitiert gerne Petrus. Ja, deswegen zitiere ich ihn auch gerne, weil ich viel Gnade brauche. Zitiert gerne den Petrus nach der Verleugnung, als er dreimal sagte, ich kenne den Jesus nicht, ich habe mit dem nichts zu tun, damit er nicht mit ihm gekreuzigt wurde. Und anschließend, als Jesus ihm wieder begegnet und ihn, ja, sage ich mal, ganz dezent zur Rede stellt und ihn dreimal fragt, hast du mich lieb, sagt er, ja Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Die Gnade sagt also, du weißt, dass mir es leid tut, dass ich das falsch gemacht habe. Du weißt, dass ich gerne diese Schwäche nicht hätte. Du weißt, dass ich gerne an dem Punkt dazulernen möchte. Du weißt, dass mir das leid tut. Das sagt die Gnade. Das Gesetz peitscht. Die Gnade motiviert zum Leben in Freude und Freiheit. Schlimmer als dieses bei den Frommen geht es auch nicht besser zu, ist ja noch das, was ja, Nietzsche sagte, die Christen müssten erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Ja. Ich habe mir da gedacht, hätte Jesus erlöster aussehen müssen, dass die Leute ihn als Erlöser erkennen? Wie war denn das, als die ersten Christen in Rom den Löwen vorgeworfen wurden unter Nero und dann singend und lobpreisend mit solchen Liedern sich von den Löwen auffressen ließen, weil sie an Christus glaubten? Haben die da nicht erlöst genug ausgesehen? Meine Schwester und ihr Mann, beide, denke ich, würden sich als Atheisten bezeichnen. Meine Schwester hatte eine Arbeitskollegin, die war Mitte 20 und schwer krank an Krebs. Sie war bewusst gläubig, diese junge Frau. Und sie haben sie im Krankenhaus besucht und wir haben darüber gesprochen. Und sie haben von sich aus das Gespräch angefangen, meine Schwester und ihr Mann. Und sagte meine Schwester, Mann, wie die getrost aufs Sterben zugeht, wie die einen Halt hat im Glauben, da könnte man wirklich denken, es sei was dran. Da hat also eine erlöst ausgesehen. Und ihr Mann sagte, ach was, alles Einbildung. Ja, das heißt, auch dieser Satz, vielleicht rechtfertigen sich manche damit, die Christen sollten erlöster aussehen. Vielleicht rechtfertigen sich manche damit, dass sie nicht glauben wollen. Ja, sind wir ein bisschen abgekommen. Wir hatten es ja von Josef, Jakob, die Ursprungsfamilie. Was war denn jetzt da in der Familie Jakobs los? Jakob hatte 4 Frauen und 14 Kinder, soviel ich weiß. Ja, das ist ja der Ärger fast vorprogrammiert, oder? 4 Frauen, 14 Kinder. Bietet jemand mehr? Ne? Bitte? Also er hatte ja 12 Söhne und mindestens 2 Töchter, meine ich. Oder sind es 13? Vielleicht auch. Also wie gesagt, ja, bei so vielen Kindern, da verzählt man sich auch mal. Ne? Ja. Und von den 4 Frauen war eine seine Lieblingsfrau und die Söhne dieser Lieblingsfrau waren seine Lieblingssöhne. Und von diesen beiden Lieblingssöhnen war einer nochmal sein Lieblingssohn. Kann das gut gehen? Dieser Lieblingssohn war der Josef und dem machte er ein schönes, buntes Gewand, tolles Kleid. Ja. Das heißt also, ein Kind hat die Markenklamotten bekommen und die Markenturnschuhe von Nike und Adidas und die anderen Kinder mussten mit den Klamotten von Lidl rumlaufen und den Turnschuhen von Aldi. Kann das gut gehen? Kann nicht gut gehen. Kann nicht gut gehen, wenn die eine Tochter immer die Prinzessin von Papa ist und der eine Sohn immer der Liebling von Mama? Kann nicht gut gehen, wenn immer das Fernsehprogramm geschaut wird, was jener will, und Sonntagnachmittag immer das gemacht wird, was der andere will. Kann nicht gut gehen, wenn immer nur die Verwandtschaft der einen Seite besucht wird. Ging auch damals nicht gut. Die Brüder wurden neidisch. Natürlich, wo wäre das nicht so gewesen? Und dann kam noch das dazu, dass der Josef, na heute würde man sagen, der hat gepetzt. Und der Vater hat das ausgenutzt. Der hat gesagt, was haben die wieder getrieben da, als ich nicht dabei war und so weiter und so fort. Ja. Damit hat er sich natürlich nicht beliebt gemacht, der Josef. Dann kam noch das mit den Träumen. Josef hat geträumt und hat seinen Brüdern gesagt, ich habe geträumt, wir haben Ähren gebunden und eure Ähren haben sich vor meiner Ähre verneigt. Und ich habe geträumt, dass sich Sonne, Mond und 11 Sterne vor mir verneigen. Da wurde es schier dem Vater zu viel und er sagte, Moment mal, denkst du jetzt, dass wir alle vor dir niederfallen oder was? War das richtig, dass das der Josef erzählt hat? Schwierige Frage, ne? Was wir erleben, was uns bewegt, was uns beschäftigt, was uns vielleicht auch beeindruckt, positiv beeindruckt, geben wir ja gerne weiter. Es ist manchmal gar nicht so einfach zu unterscheiden, was auch im persönlichen Erleben mit Gott, was gehört ins Vertraute, persönliche, in kleinen Kreis, was gehört öffentlich gesagt, ist manchmal gar nicht so einfach, aber müssen ja bedenken, Josef war ein Teenager, vielleicht 15, 16 Jahre alt. Und dann war es wieder mal so weit, die Brüder waren beim Schafe- und Ziegenhüten, der Josef musste das natürlich nicht machen, aber der Vater sagte, Josef, geh mal gucken, was die da so machen, ob die auch gut auf die Tiere aufpassen oder den ganzen Tag Party machen. Und der Josef ging da los und die Brüder haben den schon gesehen. Als sie ihn gesehen haben, da ist es ihnen schon hochgekommen. Heute wird man sagen, die hatten die Faxen dicke. Und dann haben sie gesagt, jetzt machen wir einen kurzen Prozess, den legen wir um. Ruben, der Älteste, dem ging das zu weit. Er sagt, nee, komm, wir schmeißen den in ein Erdloch. Er hatte heimlich den Gedanken, den befreie ich, wenn es mal eine gute Gelegenheit gibt. Aber es gab erst eine gute Gelegenheit für die Brüder, als der Ruben nicht dabei war, der Älteste. Und der Bruder Judah, der hatte die Idee, wir verkaufen den, weil da kam eine Karawane. Und wir verkaufen den als Sklave nach Ägypten. Und dann sind wir ihn los und sein Gewand tunken wir in das Blut einer geschlachteten Ziege und sagen dem Vater, ein Tier hat ihn zerrissen. So kam Josef nach Ägypten. In Ägypten wurde er als Sklave verkauft in die Familie Potiphar. Und obwohl er Sklave war, sah Josef dort so erlöst aus, dass der Potiphar an seinen Erlöser glaubte. Denn es heißt, Gott ließ ihm alles gelingen und es ging gut, dass der Potiphar merkte, Mann, den kann ich noch gut gebrauchen. Er machte ihn zu seinem Stellvertreter über sein ganzes Haus und Gesinde und so weiter. Potiphar, ein sehr hoher Beamter des Königs. In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments stand, der Potiphar war ein Eunuche, so war die Frau Potiphar ein bisschen wohl entsprechend vernachlässigt und da hat sie diesen hebräischen jungen Mann gesehen. Es stand da, er sah außergewöhnlich gut aus, hatte ein Body wie Cristiano Ronaldo und da hat sie halt Lust bekommen auf den, hat eindeutige Avancen gemacht und war gar nicht so zimperlich und hat gesagt, ich mag mit dir ein bisschen mehr haben, als was sonst üblich ist. Und der Josef aber, er sagte, das ist nicht recht, meinem Chef gegenüber, wenn ich mit seiner Frau ins Bett gehe. Das ist nicht recht, er war so treu und gut zu mir. Und vor allem sagte er, es ist nicht recht, Gott gegenüber. Das heißt, trotz all dem Mist, was er erlebt hat, wollte er Gott die Treue halten, obwohl er sicher auch ein gesunder junger Mann war mit funktionierendem Blutkreislauf. Und es kam die Gelegenheit, so meint es die Frau Potiphar, und sie hat ihn wieder bezirzen wollen, hat ihn gepackt irgendwo und er ist dann entwichen, aber sie hat sein Gewand in der Hand behalten, weil er ausgewichen ist. Und da hat sie den Spieß umgedreht und hat gesagt, da schaut, was der hebräische Sklave von mir macht. Der wollte mich belästigen oder weiß was mit mir treiben. Und da hatte der Josef natürlich schlechte Karten. Eine MeToo-Debatte gab es damals noch nicht und für Männer schon gar nicht. Und so landet er in den Gefängnissen. Es hat er Gott die Treue gehalten, hat gemacht, was Gott sagt. Und was hat er davon? Ob da nicht manchmal in ihm die Anfechtung hochkam, dass er gesagt hätte, das habe ich jetzt davon, ja, Gott, ne? Wie geht's mir denn? Ich halte mich an dich und dein Wort und wie sieht's aus? Von einem Mist in den anderen rein. Das ist vielleicht eine typische Anfechtung, aber vielleicht auch ein typischer Denkfehler. Denn, falls er den Gedanken überhaupt hatte, hätte ich mich halt auf das Angebot eingelassen, der Frau Potiphar. Er weiß ja dann auch nicht, wie das ausgegangen wäre. Ja? Vielleicht hätte die hinterher das Gleiche gesagt. Schau her, der hat mir Gewalt angetan. Ja? Oder wenn es rausgekommen wäre, dass die da mitgemacht hätte, vielleicht hätte dann der Potiphar ihn nicht nur ins Gefängnis geworfen, sondern vielleicht die beiden zusammen zu den Krokodilen in den Nil, weiß man ja nicht. Jedenfalls dort im Gefängnis, der Gefängnisaufseher, Josef hat immer noch so erlöst ausgesehen, dass der an seinen Erlöser glaubte. Denn der hat auch gemerkt, Mensch, was ich dem Josef anvertraue, das gelingt, das geht gut. Die Bibel beschreibt das als den Segen Gottes, der sich im Leben Josefs auswirkte. Und er hat ihn eingesetzt über die anderen Gefangenen, über bestimmte Aufgaben dort, aber es war halt Gefängnis. Ja, und dann war Josef im Gefängnis. Und immer noch im Gefängnis. 11 Jahre waren inzwischen vergangen. Mit 17 kam er etwa ins Gefängnis. 11 Jahre. Dann war es so, dass da 2 ehemalige Beamte des Pharao drin waren, der oberste Bäcker und der oberste Mundschenk, der oberste Kellermeister. Und die hatten Träume. Und Josef legte ihnen die Träume aus. Er sagte zu dem Bäcker, du wirst freikommen, aber der Pharao wird dich hinrichten. Und zum Mundschenk sagt er, du wirst freikommen, wieder in dein Amt gesetzt werden. Aber, sagt er, wenn du rauskommst, vergiss mich bitte nicht. Ich bin hier, obwohl ich nichts Böses gemacht habe. Dann setz dich für mich ein. Es kam, wie Josef es sagte, wie Gott es ihm geschenkt hatte, wie die Träume sind. Die beiden kamen frei, der oberste Bäcker wurde hingerichtet, der oberste Mundschenk kam wieder in sein Amt und hat ihn vergessen. Es hatte der Josef vielleicht die Hoffnung, jetzt kommt was in Bewegung. Ja? 11 Jahre bin ich schon hier, unschuldig. Jetzt kommt was in Bewegung. Und ein Tag vorbei, eine Woche vorbei, ein Monat vorbei, ein Jahr vorbei, nichts. Ich habe letztens mal eine Predigt gehört und da sagte jemand, wenn Gott eine Verheißung ins Leben schenkt, vielleicht auch so einen persönlichen Eindruck, vielleicht was Allgemeines oder auch was persönlich Zugesprochenes, habe er 2 Geschwindigkeiten, diese Verheißung zu erfüllen. Erstens langsam, zweitens sehr langsam. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber irgendwo kommt es ja manchmal so vor. Ja? Es ist ja manchmal auch so, dass man denkt, ach, macht's Gott immer so kribbelig, ne? Es denkt man, jetzt geht's voran und nein, doch noch nicht. Beim Auszug aus Ägypten oder überhaupt ja erstmal bei dieser ganzen Ägypten-Geschichte, als der Mose geschickt wird, sein Volk zu befreien und so weiter und so fort, da wird erstmal alles noch schlimmer, ja? Und die Zauberer des Pharaos können die gleichen Wunder wie Mose auch. Ja, der muss da gedacht haben, was ist denn jetzt los? Und erst beim 10. Mal ist es dann soweit. Und als sie ausziehen aus Ägypten, hinter sich das, die Soldaten des Pharao, vorne das Rote Meer, und wo denn, Gott sagt, ihr werdet ein Wunder erleben und erteilt das Meer, aber es heißt, er ließ einen Ostwind kommen durch die ganze Nacht, dass das Meer sich teilte und austrocknete. Wir denken noch, ein Wunder heißt schnipp und zack, frei und schön asphaltiert und die können durchgehen. Es müssen die nochmal, weiß ich, die ganze Nacht, sagen wir mal 8 Stunden, nochmal 8 Stunden warten in dieser Spannung. Ne? Oder in der Geschichte von Ruth, als die Ruth ja dann nach Israel kommt mit ihrer Schwiegermutter Naemi, beide verarmt, mittellos, müssen irgendwo, sie lebten davon, dass sie Ähren wo ausrauften. Also nach heutigen würde ich sagen, die haben von Hartz IV gelebt und mehr schlecht als recht. Und dann gibt sich die Gelegenheit, dass ja der Boas da ist, der irgendwie so nach dem Gesetz da einer der ist, der die Ruth heiraten kann, dass sie eine neue Familie, dass sie die Familie gründen kann, dass wieder eine Existenz in Sicht ist. Gerade als das sich so anbauen band, da heißt es auf einmal, ja Moment mal, da hat anderer noch sowas wie ein Vorrecht, also irgendwo in diesen Verwandtschafts- und Verhältnissen da, kann ich es nicht so genau erklären, könnt ihr nachlesen heute Nachmittag, der hat noch irgendwie ein Vorrecht, dass er zuerst die Ruth heiraten dürfe. Immer wenn sich eine Lösung auftut, wird es so kribbelig, dass es doch nicht wird. 2 Jahre vergehen, 13 Jahre im Gefängnis, der Pharao hat dann Träume, niemand kann die deuten, nicht die schlauesten und klügsten Leute, und da erinnert sich der Mundschenk, sagt, da war einer im Gefängnis, ja, der hat uns die Träume gedeutet und es ist eingetroffen. Und der Pharao lässt ihn holen, der musste erst 3 Tage geschrubbt werden und gestylt, dass er dem Pharao unter die Augen und parfümiert, dass er dem Pharao unter die Augen treten konnte, also es war kein Zuckerschlecken für den Josef im Gefängnis. Der Pharao hat geträumt von den 7 mageren Kühen, die 7 fette Kühe fressen, und der Josef deutet diesen Traum richtig, es werden 7 gute Jahre kommen, da leg genug zurück, dass für die 7 schlechten Jahre genug an Vorrat da ist, und setzt jemand ein, der das Ganze verwaltet und so weiter. Pharao ist begeistert davon und er setzt den Josef ein als seinen Stellvertretenden, als 2. Mann in Israel. Er verheiratet ihn mit einer der hohen Töchter des Landes. Es nimmt dann seinen Weg, die guten Jahre beginnen. Die 7 guten Jahre beginnen, dann kommen die schlechten Jahre, eine überregionale Hungersnot, 2 Jahre schon Hungersnot, die sich bis nach Palästina in die Heimat von Josef ausbreitet, und die Angehörigen von Josef hören im fernen Land, da in Ägypten, die haben noch Weizen, da gehen wir hin und kaufen was. Also nochmal 13 Jahre im Gefängnis, 7 gute Jahre und 2 schlechte Jahre, das gibt 22, gut. Ja. Ihr habt ja noch Ferien, ihr seid nicht so im Training, aber das war ganz schnell. Ja, ja. 22 Jahre kommt es dann zu dieser Begegnung Josefs mit den Brüdern. Die kommen und wollen Weizen kaufen. Die ahnen nicht, dass dieser ägyptische, feine Herr, dieser Herrscher des Landes, die ahnen nicht, dass das der Josef ist. Sie ahnen auch nicht, dass der sie versteht in ihrer hebräischen Sprache, denn er spricht mit ihnen über Dolmetscher. Er erkennt sie und er denkt an die Träume, die er hatte, dass die Ähren sich vor ihm verneigen werden, dass Sonne, Mond und Sterne sich vor ihm, die 11 Sterne sich vor ihm verneigen werden. Und dann diese Begegnung, ich kann das jetzt ja nur ganz kurz zusammenfassen, ja, Josef macht es denen nicht ganz so leicht, ja, sagt, ihr seid Spione, was, Weizen kaufen, ne? Ihr seid Spione, ihr kommt ins Gefängnis und habt ihr noch einen Bruder, ja, und bringt den mit und so weiter, also ein ziemliches Hin und Her. Und ich fasse das jetzt nur kurz zusammen. Sie sind dann die Brüder schon ziemlich mitgenommen mit dem, was der Josef da mit ihnen macht. Und Josef hört dann, wie der eine zum anderen sagt, schaut her, Das passiert uns jetzt, weil wir damals uns an unserem Bruder vergangen haben. Und er sagt, sahen wir nicht die Angst in seinen Augen, dass wir ihn verkauft haben? Finde ich einen sehr entscheidenden Satz. Sahen wir nicht die Angst in seinen Augen? Das heißt, die wussten schon irgendwie, was sie getan haben. Ja? Die wussten schon irgendwie, was sie dem angetan haben. Aber da war so viel anderes eben von dieser angestauten Aggression, von diesem Bevorzugen und Benachteiligen, von diesem Neid und von diesem Unguten, was da war, was sich ja einfach so hochgeschaukelt hatte. Ja, was oft so typisch ist in einer Familie, wo fremdes Versagen und eigenes Versagen und Missgeschicke und dies und jenes. Und dann weiß man schon, was man dem anderen antut, wenn man dem ein Schimpfwort an den Kopf wirft oder wenn man den schneidet oder wenn man den ärgert. Ne? Wissen das nicht viele? Wissen wir das nicht oft, was wir tun? Aber kommen irgendwo nicht raus aus dem Dreh und das Böse setzt sich fort. Der Josef muss dann zwischendrin immer wieder weinen. Er geht dann raus, dass sie nicht erkennen, wie es über ihn kommt. 22 Jahre. Für solche Sachen, wie der Josef erlebt hatte, sind 22 Jahre ein Klacks. Das ist dann wie gestern. Das wissen wir noch. Ja. Und es löst das Entsprechende in uns aus. Dann kommt es hoch. Ja. Dann müssen wir heulen, wenn wir einen Film sehen und wissen gar nicht recht warum. Oder da sagt jemand was Harmloses und wir fahren hoch, weil es uns an das erinnert. Oder weiß man bei jedem Familienfest schon von vornherein, welche wieder miteinander Streit kriegen. Oder dann tut irgendjemand etwas oder handelt irgendwie, es erinnert uns und es kommt hoch und hat seine Wirkung. Ich muss da immer an ein Gedicht von Mörike denken, der mal so etwas Ähnliches beschrieben hat. Erinnerung reicht mit Lächeln, die verbittert, bis zur Betäubung süßen Zauberschalen. So trink ich gierig die entzückten Qualen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und was spürt man dann? Bitterkeit. Bei Mörike geht noch voraus, bei jeder Wendung deiner Lebensbahn, wenn du verlierst, um Größeres zu gewinnen, betroffen stehst du plötzlich still, den Blick auf das Vergangene heftend, die Wehmut wiederholt in deine Seele dir, wie lieblich alles war und dass es nun damit vorbei auf immer sei. Erinnerung reicht mit Lächeln, die verbittert bis zur Betäubung süßen Zauberschalen, so trink ich gierig die entzückten Qualen. Einem Menschen, dem es so geht, verhält er sich falsch? Verhält er sich böse? Ist es normal? Ist es gut? Ich glaube, das ist im Leben ein ganz normaler Prozess. Wenn die Dinge hochkommen, wenn die was mit uns machen, dann kommt es raus und irgendwo erinnert es einen und es zieht einen runter und man mag es nicht haben und denkt doch wieder dran und steigert sich in seinen Gedanken, in irgendwelche Dialoge oder Fantasien oder was man sagen wird und weiß so was rein. Ich glaube, dass das zu einem bestimmten Punkt normal ist und zu einem bestimmten Punkt vielleicht sogar gut. Ich habe vor einiger Zeit mal Fußball geschaut und dann hat die eine Mannschaft 0-5 verloren und der Trainer der Mannschaft, die verloren hatte, hat gesagt, wir müssen uns dem Schmerz stellen, um ihn verarbeiten zu können. Ich habe gedacht, welche hochtherapeutische Sätze hört man von Fußballtrainern, aber ist ja was dran, ne? Wenn die nicht da analysieren und gucken, was war denn eigentlich los und was müssen wir das nächste Mal besser machen und so weiter, ne, dann wird es ja nichts. Es ist gut, wenn wir uns den Dingen in unserem Leben stellen. Manches Mal geschieht es bewusst, manches Mal geht uns was auf und wir suchen Hilfe. Eine Hilfe ist es ja, wenn wir mit jemand drüber reden, mit einem Freund, mit einem Partner, mit einem seelsorgerlich begabten Menschen. Und manchmal kommt es einfach so ungefragt auf uns, wie auf den Josef dort, als ihm das so begegnete. Es kommt ja dann dort so weit bei Josef, dass er sich dann doch schließlich seinen Brüdern zu erkennen gibt. Und die sind zu Tode erschrocken. Ja? Und die denken, oh weh, jetzt zahlt er uns heim. Josef beruhigt sie. Ja? Er vergewissert ihnen, dass nichts passieren wird und soll. Und dann sagt er ihnen, nicht ihr habt mich nach Ägypten geführt, sondern Gott war es. Das heißt, also Gott hat mich hier nach Ägypten gebracht. Das heißt, dann konnten die Brüder ja nichts dafür, oder? Wenn das Gottes Wille war. Dann sagt Josef ja im Grunde, ihr musstet ja fast so handeln, oder? Nein, sagt er nicht. Wir Menschen bleiben für unser Handeln verantwortlich. Und nur deshalb, weil Gott aus so viel Mist unseres Lebens dennoch was ganz anderes machen kann, obwohl er aus den Trümmern unseres Lebens eine Kathedrale bauen kann. Ja? Deswegen heißt es nicht, dass wir nicht verantwortlich wären und nicht schuldig geworden wären. Ich möchte das am krassen Beispiel des Judas verdeutlichen. War der Judas etwa unschuldig, dass er Jesus verraten hat? Nur weil schon vorher stand im Alten Testament, da wird einer sein, der mich verrät. Nur weil Jesus schon von vornherein gesagt hat, der mich überliefert. O weh mit dem? Nein. Das heißt im Jakobusbrief, Gott versucht niemand zum Bösen. Sondern wenn jemand böse handelt, kommt es aus ihm selbst. Gott hätte auch einen anderen Weg gehabt, seinen Sohn ans Kreuz zu bringen. Aber weil er wusste, wie Judas handeln wird, konnte er das einbauen in seine Pläne und Gedanken und konnte es sogar vorhersagen. Aber deswegen war der Judas nicht verurteilt und verdammt, das Böse zu tun. Und so auch die Brüder. Ja? Die Brüder blieben verantwortlich für das, was sie getan hatten. Aber weil Gott wusste, wie sie handeln werden, konnte er all das Gute mit einbauen und daraus was Positives draus machen. Der Josef, dass er seine Brüder da so ein bisschen malträtiert hat, es wirkt ja so ein bisschen, als wenn er da so ein bisschen was heimgezahlt hat. Ne? Also wollte er sie auch mal pieksen. Vielleicht war was dabei, warum nicht? Darf er nicht Mensch sein, dass ihm was wehtut? Ja. Vielleicht war aber noch was ganz anderes dabei. Denn es war in der ganzen Geschichte nachher der Judas, der sehr eindringlich auf ihn einsprach, der Bruder Judah, ja, der sehr eindringlich auf ihn einsprach und ihm sagte, lass die anderen gehen, unser Vater, der stirbt vor Kummer, wenn wir nicht zurückkommen, behalte mich als Pfand hier, steck mich lebenslang ins Gefängnis. Und jener Judah war es ja gewesen, der gesagt hatte, den Josef verkaufen wir nach Ägypten. Ja. Das heißt, ich glaube, der Josef wollte irgendwo spüren, meinen dies ernst. Wenn man Versöhnung will, wenn man Versöhnung geben möchte, dann braucht man es auch, dass man sieht, der andere sieht ein, was er falsch gemacht hat. Das heißt nicht, dass man jetzt dem anderen was Schlimmes oder Böses tut, aber es kann keine Versöhnung geben, wenn man nicht erkennt, dass der andere einsieht, was er Falsches und Böses getan hat. Vergebung kann man einfacher zusprechen. Vergebung kann man auch jemandem zusprechen, der das gar nicht einsieht. Jesus sagte, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Um Versöhnung zu haben, da muss man wissen, doch, er sieht's ein. Und es kann wieder was werden. Dazu hat es gedient. Ja, es kommt ja dann so, dass auch die ganze Familie nach Ägypten zieht, auch der Vater. Nach Jahren stirbt der Vater. Dann kommt nochmal eine Krise. Denn dann denken die Brüder, oh, jetzt. Bisher hat er Rücksicht genommen auf den Vater. Aber jetzt. Ne? Und dann gehen sie nochmal auf ihn zu. Und dann vergewissert Josef sie nochmal und sagt ihnen, nein, nein, es gilt, es bleibt dabei. ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott hat es gut gemacht. Josef sagt damit nicht, es war halb so schlimm. Jesus sagt damit nicht, naja, kann jedem mal passieren. Josef sagt, es war böse, aber Gott hat es gut gemacht. Ja? Ein falsches Verharmlosen hilft niemand. Das heißt, da war schon noch was von dieser Erinnerung da. Vielleicht hat diese Erinnerung immer noch diese bitteren Schalen hingereicht. Aber der Josef war dazu gekommen zu sagen, nein, die trinke ich jetzt nicht mehr entzückt, diese Qualen. Ich weise das von mir. Es ist gut, wenn irgendwo das auch zu einer gewissen Lebensaufgabe von uns wird, wie gehen wir mit den Dingen um, um zu sagen, ich will mich da auch auf einen Weg begeben, nicht mehr all die Bitterkeit so negativ in mich aufzusaugen. Und da halte ich gern ein anderes Gedicht entgegen, was ich mal auf einer Spruchkarte gelesen habe. Da heißt es, alles gewollt, im Herzen Gottes geboren, aus Liebe erschaffen, nichts zufällig in unzähligen Jahren sinnlos geronnen, alles berührt vom Hauch des Schöpfers, dem Liebhaber des Lebens. Josef, wenn man dieses Gedicht, denke ich, das hätte der Josef wahrscheinlich sagen können. Und da ist die Erinnerung noch da, nichts zufällig in unzähligen Jahren sinnlos geronnen. Auch die Zeit im Gefängnis, die wird nicht verklärt. Das sehen wir auch, finde ich, sehr eindrücklich an den Namen, die Josef seinen Söhnen gibt, Manasse und Ephraim, als er dann ja rauskommt aus dem Gefängnis und, wie gesagt, der Pharao mit einer hohen Tochter des Landes verheiratet. Es wird in der Bibel extra erwähnt, was diese Namen bedeuten. Die heißen nicht Halleluja, der Herr ist super und preist den Herrn, es war alles halb so schlimm. Manasse heißt, der Herr hat mich vergessen lassen, all mein Elend. Und Ephraim heißt, der Herr hat mich wachsen lassen im Lande meines Elends. Das heißt, es war noch sehr präsent. Ja. Und trotzdem, ja, mich würde es mal interessieren, erfahren wir ja so nicht, wie ging es wohl mit dem Josef weiter? Wie war das mit seiner Erinnerung? War die völlig frei von allem Schmerz? Schaffen wir das in unserem Leben? Ja, ich weiß es nicht. Ich denke mal, es ist sicher gut und wertvoll, wenn es in die Richtung geht. Ich denke mal, Gott hat mich wachsen lassen im Lande meines Elends. Es gab vor Jahren mal die Boxer Klitschko, ich weiß nicht, ob ihr die noch im Kopf habt, waren zwei Brüder, also gegen mich haben sie ja nicht geboxt. Also der eine ging dann in die Politik, in die Ukraine und ich weiß noch, als einer mal auch so einen Weltmeisterkampf oder was hatte, da hat er 40 Kämpfe bestritten, 2 verloren, 38 gewonnen, sonst wäre er ja wahrscheinlich nicht Weltmeister, ne? Und dann sagte er, ich habe durch meine 2 Niederlagen mehr gelernt als durch meine 38 Siege. Ne? Hat selbst der Boxweltmeister gesagt, sicher nicht jetzt in hoher christlicher Absicht, aber als Erfahrung seines Lebens. Ich denke mal, so hat es Josef wahrscheinlich auch gemeint, denke ich. Gott hat mich wachsen lassen im Lande meines Elends. Und ich denke, wie Josef damit umgehen konnte, ja, ich denke, wie konnte er all das wissen, wie konnte das alles in ihm geschehen? Es muss ein Geschenk vom Geist Gottes gewesen sein, dass er im Grunde schon das wusste, was im Neuen Testament steht, Gott ist Liebe. Ja? Gott ist Liebe, selbst in dem, was so furchtbar rüberkommt, ja, ist Gott trotzdem bei uns. Ist Gott trotzdem da? Bei Michael Hahn, einem der sogenannten schwäbischen Väter, habe ich mal gelesen, Gott ist der Einzige, der nie sagen muss, das hätte ich anders machen sollen. Gott ist der Einzige, der nie sagen muss, das hätte ich anders machen sollen. fällt uns manchmal schwer, das anzuwenden auf all die Dinge, die in unserem Leben geschehen. Und ich denke auch, das ist ganz klar in unserem Leben auch irgendwo ein Prozess. Ja. Und als wir vorhin die Lobpreislieder gesungen haben, die sehr schön waren, die mir sehr gut gefallen haben, da war auch so was, mal ein Vers, Herr, forme mich in dein Bild, war in einem ne? Aber ob wir dann bereit sind, so einen Weg dafür zu gehen, wie es Josef gehen musste. Ja. Ich wünsche mir, ich wünsche euch, ich wünsche uns allen, dass wir von all dem, was uns in unserer Lebensführung belastet, was an Bitterkeit sich anbietet, entzückte Qualen zu trinken, dass wir es da lernen, wir es schaffen, mehr das andere dagegen zu halten. Im Wissen, Gott ist Liebe, dieses alles gewollt, im Herzen Gottes geboren, aus Liebe erschaffen. Nichts zufällig, in unzähligen Jahren sinnlos geronnen, alles berührt vom Hauch des Schöpfers, dem Liebhaber des Lebens. Amen.